Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht Rebecca und ich freue mich unglaublich dolle, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dolle, wieder im Studio zu sein mit meinen wundervollen Co-Moderatoren Maike und Kübra.
Hallo.
Schön hier zu sein und schön dich zu sehen.
Finde ich auch, ich finde es auch sehr schön, euch zu sehen. Und bald geht es sogar wieder in die nächste Pause sozusagen für mich. Und zwar haben wir eine Sommerpause und ihr beide habt euch das ja auch mehr als nur verdient. Aber wir wollen unsere lieben ZuhörerInnen nicht so auf dem Trockenen lassen und deswegen haben wir hier schon mal eine Best-of-Folge. Also ihr könnt unsere Sommerpause gerne nutzen, um mal ein bisschen in die Zeitmaschine zurückzusteigen sozusagen und ein paar andere Folgen einfach nochmal reinzuhören.
Genau. Es ist ja eine Menge passiert
genau. In
einem Jahr, von dieser Sommerpause bis zurück zum nächsten Sommer 23, da ist so viel passiert, das wollen wir euch nicht vorenthalten.
Genau, und ihr könnt natürlich in alle Folgen reinhören, die ihr möchtet, aber wir haben eine kleine Auswahl zu dritt einfach euch als Vorschlag rausgesucht. Und zwar werdet ihr einmal jetzt noch was von der Folge über Menstruation hören, das ist die 64.
Dann auch nochmal wichtig, also die Frau gilt nicht als unrein, als schmutzig, sondern die rituelle Unreinheit ist da.
Spannend. Also auf jeden Fall, bevor Maike macht gleich weiter, aber ich finde da schon sehr viele Sachen und Parallelen zum Judentum. Aber Maike, wie ist es denn im Protestantismus? Wie kennst du das aus der evangelischen Kirche?
Ja, also bevor ich anfange, ist mir wichtig, das auch nochmal deutlich zu machen. Rebecca, du hast nach der, wie ist es in der evangelischen Kirche gefragt. Also das Christentum ist natürlich auch nicht homogen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Strömungen. Es gibt orthodoxe Kirchen, eine katholische Kirche, es gibt baptistische, freikirchliche Kirchen, Gemeinden und auch ganz viel weitere und auch die evangelische Kirche. Und deswegen, mir ist es wichtig, in diesem Kontext auch von meiner Religion zu sprechen und meiner Kirche zu sprechen und nicht für andere. Und es ist tatsächlich, wie fange ich am besten an? Menstruation als dieses Wort, wie wir es benutzen, Rebecca, korrigiere mich, aber kommt im Ersten Testament und auch in der gesamten Bibel so nicht vor. Aber das, also das Bluten, Blutung schon. Und es kommt vor allem im Ersten Testament vor. Aber nicht im Zweiten Testament, nicht im Neuen Testament. Es gibt eine Geschichte der Heilung der in Anführungsstrichen blutflüssigen Frau, aber Blutungen kommen nicht im Neuen Testament vor und es gibt meines Wissens dazu keine Vorschriften oder Erzählungen Jesu. Was mir aber wichtig ist, ist, dass es ganz schnell in der Abwertung des Ersten Testamentes kommt, dass gesagt wird, ja, das sind die alten Gesetze und das ist schwierig und bei uns ist es jetzt alles ganz anders. Das sind antijudaistische Motive, die da aufgemacht werden und genährt werden. Dass im Zweiten Testament nicht davon gesprochen wird, heißt nicht, dass es kein Thema war, heißt nicht, dass es wenig patriarchal auch gewesen ist, der Umgang mit Menstruation und so. Und heißt nicht, genau, dass vielleicht nicht Ähnliches in der Zeit umgesetzt worden ist wie im Ersten Testament. Denn wir wissen, die Menschen zur Zeit des Zweiten Testamentes sind ja auch, also die Menschen, die dort vorkommen, sind ja auch jüdische Menschen gewesen. Jesus selber ist auch Jude und haben auch nach den Gesetzen der Tora gelebt. Also es kommt erstmal nicht vor. Also in einem Teil unserer Heiligen Schrift, im anderen Teil nicht. Und es ist kein Thema in der evangelischen Kirche auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, viele Menschen würden sagen, ja, bei uns gilt der Punkt der rituellen Unreinheit oder Reinheit nicht. Also Menschen, die menstruieren, können Pfarrpersonen sein, können die Sakramente verwalten, also die heiligen Handlungen, können am Gottesdienst partizipieren, können an allen Elementen teilnehmen. Und es gibt keine Vorgaben von ritueller Reinheit oder Unreinheit. Und trotzdem ist es ein bisschen falsch, wenn es heißt, es ist kein Thema in der evangelischen Kirche, denn es ist durchaus ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Und das, was ich kritisiere, ist, dass es sehr wohl um Blut geht und dass wir blutende Jesus-Figuren und Bilder in unseren Kirchen hängen haben. Aber das ist eben auch das Blut eines Mannes, das akzeptiert ist Und Blutungen von menstruierenden Menschen und Frauen sind nicht thematisiert. Und deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, es kommt nicht vor im Zweiten Testament. Und das heißt trotzdem nicht, dass es ein Thema ist, denn das Nicht-Vorkommen zeigt weiterhin die Gewichtung. Ich möchte bitte eine Predigt von nicht menstruierenden Menschen über Menstruation hören. Also das, die einzige Geschichte, die wir eben haben, die Heilung der blutflüssigen Frau im Zweiten Testament, ist eine, die kein Predigttext ist. Ich möchte dazu Predigten hören und das ist wieder den Frauen oder auch menstruierenden Menschen überlassen. Aber wenn das schon von der Auswahl der Texte her so vorgegeben ist, dass es nicht vorkommt im Gottesdienst in der Regel, dann kommt es auch wenig vor. Also es wird kaum darüber geredet. Es ist kein Thema leider, aber es sollte eins sein.
Ich würde auch sagen, das Nicht-Erwähnen könnte man ja auch als Wertung trotzdem verstehen, was du ja auch schon angesprochen hast, weil es eben nicht Teil des Heiligen ist. Also alle anderen Aspekte der Menschlichkeit werden in den Texten vielleicht beschrieben und auch dadurch dann in der Kirche thematisiert oder potenziell thematisiert. Aber das wird ausgeklammert. Habe ich dich da so richtig verstanden, dass das so deine Wahrnehmung
genau.
ist?
Genau. Mhm. Ja, das ist meine Wahrnehmung. Dass, und es betrifft viele Menschen in Kirche. Es betrifft die Hälfte, mehr als die Hälfte der Menschen, die in Kirche wirken und aktiv sind. Und wir sitzen da mit Bauchkrämpfen. Ich halte menstruierend meine Gottesdienste und das sage ich auch so, weil es so ist und weil es ins Bewusstsein gehört, dass es so ist und meine ganze Kirche quasi vom Gebäude und auch von der Kleidung her ist nicht darauf ausgerichtet, dass ich menstruieren kann und darf. Also ne, die liturgische Kleidung ist auf jeden Fall nicht menstruationsgeeignet und dieser riesige, lange Riesentalar bietet auf jeden Fall keine Möglichkeit, dass ich gefahrensicher, also so, das ist jetzt nur ein kleiner Punkt, aber it is a point. Und dann mit Krämpfen und Bauchschmerzen und mit Blutung da zu sitzen, ist eine Realität, die wir anerkennen müssen, die einfach viele Menschen betrifft. Ja, also let's talk about it.
Ich mag das Thema total gerne tatsächlich. Und es ist so ein Thema, wo ich hier, ich könnte jetzt einen Podcast alleine für eine Stunde einfach so einen Monolog halten. Deswegen möchte ich die Bitte an euch, unterbrecht mich und sagt auch mal so, okay, das führt jetzt zu weit. Aber erstmal so, ich finde mich in vielem wieder, was Kybra gesagt hat, theologisch und von dem, was die Texte thematisieren. Und was mir ganz wichtig ist, was tatsächlich so ein Urban Myth im Judentum ist, den ich nicht mehr hören kann, ich werde wirklich wahnsinnig. Das nächste Mal, wenn ich das von irgendjemandem höre, also in der jüdischen Community auch, dann kann ich für nichts mehr garantieren, ist, du darfst keine Tora-Rolle anfassen, wenn du menstruierst. Und es ist, ich habe das hier gehört, das ist absoluter Humbug. Wenn irgendjemand mich mit mir deswegen eine Diskussion anfangen könnt, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Ich habe 1000 Artikel, 1000 Shuvot von allen Leuten, die beweisen, dass es nicht stimmt. Du darfst als menstruierende Person die Tora anfassen, weil die Tora ist so heilig, dass auch keinerlei von Unreinheit, spiritueller Unreinheit, kann die Tora unrein machen. Das ist mir gerade sehr wichtig, weil das wird oft auch kleinen Mädchen erzählt. Und dann wird es auch gerechtfertigt, zum Beispiel, dass sie an gewissen Tagen die Tora nicht anfassen sollen oder dass sie deswegen an Simchat Torah, wenn wir alle mit der Tora tanzen, keine eigene Tora-Rolle bekommen und, und. Und da sieht man auch, gesellschaftlich gibt es da sehr viele Ausschlussmöglichkeiten. Mhm. Und jetzt nochmal auch diese politische Ebene aufzumachen, nochmal ein bisschen weg zur Religion zu kommen, was Maike auch angesprochen hat. Es ist wirklich so, dass lange es eine Luxussteuer auf Menstruationsprodukte in Deutschland gab. Und es gab eine Zeit, da wurde Kaviar, nicht mit der Luxussteuer bedacht, aber ein Tampon. Genau, Kybras Gesicht, wir haben so ganz große Augen und auf den Fernsitz geguckt. Und genau das ist die richtige Reaktion. Und da gab es ein sehr cooles Projekt, meiner Meinung nach. Und zwar gab es das Tamponbuch von, ich glaube, The Female Company heißen die. Weil Bücher nur mit 7% besteuert wurden und Tampons eben mehr besteuert wurden, haben sie ein ganzes Buch verkauft, in Anführungsstrichen, was man geöffnet hat und da waren nur Tampons drin, damit sie die für nur 7% besteuern können. Und mittlerweile tatsächlich, ja, mega cool. Und mittlerweile tatsächlich hat die Aktion und andere Initiativen dafür gesorgt, dass Tampons in Anführungszeichen nur mit 7% Steuer belegt sind. Meiner Meinung nach sollten sie umsonst zur Verfügung gestellt werden, mindestens in einem, oder Binden auch, also gewisse Menstruationsprodukte. Ja. Weil nämlich, das ist ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt und was, glaube ich, oft im Gedanken auch aus unseren Breitengraden sozusagen verbannt wird und irgendwie Problem von anderen Kulturkreisen und geografischen Kreisen sozusagen gemacht wird. Und zwar gibt es etwas, das heißt Periodenarmut. Kennt ihr den Begriff, Maike Kübra?
Ja.
Kann eine von euch ganz kurz erklären, worum es da geht?
Ich würde vielleicht ein Beispiel anfügen, das ich selber erlebt habe. Ich habe mich ehrenamtlich engagiert in einer Erstaufnahmeunterkunft für Geflüchtete vor ein paar Jahren. Und da war ich in der Kleiderkammer und da haben Menschen, also Frauen, nach Unterwäsche gefragt und dann gesagt, ja, ich brauche aber ein bisschen mehr. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann meinen sie, naja, ich menstruiere und wir haben keine Menstruationsartikel hier zur Verfügung. Niemand hat daran gedacht. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Es war nicht Teil meines Horizontes, dass es das gibt und dass das ganz häufig nicht mit bedacht wird. Also, kleiner Appell, die Unterstützung ist immer wichtig, aber Menstruationsartikel sind Teil der Grundversorgung für Menschen.
Amen, ja. Und nur um dir mal ganz kurz so Zahlen zu geben, weltweit wird geschätzt, dass 500 Millionen menstruierende Menschen keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben. Und in Deutschland wurden Umfragen gemacht, woraus kam, dass ein Viertel der befragten menstruierenden Personen Schwierigkeiten haben finanziell, sich ausreichend mit Periodenprodukten zu versorgen. Und bitte an unsere ZuhörerInnen sozusagen, ich habe in die Shownotes kommen zwei Initiativen, die sich damit beschäftigen, finanziell, also Menschen in finanziellen Lagen Periodenprodukte zur Verfügung zu stellen. Und auch zum Beispiel wohnungslosen Personen oder obdachlosen Personen. Und wenn ihr da einfach mal euch informieren wollt, das wäre mir eine ganz große Herzensangelegenheit. Und wenn die ein oder andere Person von euch auch was spenden könnte, umso besser. Genau. Und dass auch vielleicht ihr euer Umfeld darüber informiert, weil das, finde ich, wird so oft einfach nicht mitgedacht. Genau.
Danke, Rebecca. Mhm.
Ja, ich finde es, also ja, das Thema ist irgendwie so ein Herzensthema von mir auch und ist mir super wichtig.
Und dann hören wir auch noch was zu Jona. Da gab es auch sehr viel gutes, positives Feedback in unserem E-Mail.
Ich glaube, das ist die bestgeklickte, bestgehörte Folge ever. Mhm. Wir sind darüber ein bisschen erstaunt. Also ich hätte echt gesagt, so Menstruation vielleicht oder Fußball. Aber Jona reißt wirklich alle Rekorde heraus. Und das genau hat uns überrascht, aber zeigt uns auch so, ah ja, ihr mögt uns also, wenn wir viel aus unseren heiligen Schriften erzählen und wenn wir da mit unseren Kompetenzen irgendwie glänzen können und alles Popkulturelle, was ich versuche hier einfließen zu lassen, oder ja, Gesellschaft.
So netter Nebensatz.
Kritische scheint anscheinend nicht so zu gehen bei euch. Offene Frage. Deswegen, genau, wollen wir natürlich auch bei Jona reinhören heute.
Ist das jetzt Jona oder Jonas?
Also in meiner Bibel steht Jona.
Okay.
Und ich denke, so ist Jona auch im christlichen Kontext bekannt und genannt.
Okay, super. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Woran denkst du eigentlich bei Jona? Wenn du Jona und an die Geschichte von Jona denkst, so vielleicht zwei Stichpunkte?
Also ich habe auf jeden Fall sofort Bilder im Kopf. Ja, ich habe einmal das Bild von diesem roten Wutkopf im Kopf und von diesem großen Walfisch. Mhm. Von Jona im Bauch gefangen, von diesem Wal, das viele Wasser drumherum. Das sind die Bilder, die ich sofort im Kopf habe. Woran denkst du?
Ich denke auch so an den großen Fischwal eher wahrscheinlich und an das Gebet von Jona, weil bei uns ist das einfach sehr präsent, dass Jona, man lehnt sich an das Gebet von Jona an und sagt, das ist so das Gebet, was man im Kopf hat, wenn man an Jona denkt. Und bevor wir aber überhaupt jetzt nochmal weiter sprechen, was hat er eigentlich gemacht? Möchtest du vielleicht uns einen kurzen Einblick oder Einblick geben, wie es in der Bibel vorkommt?
Mhm. Also es ist, Jona steht im Ersten Testament und die Geschichte von und um Jona umfasst nur 4 Kapitel und hat trotzdem ein eigenes Buch. Das finde ich immer ganz besonders. Also wenn ich habe hier meine pinke Bibel dabei, Kübra sieht sie, Kübra hat einen pinken Laptop, ich sitze hier, da ist der Koran drauf. Ich habe die pinke Bibel dabei. Und es sind tatsächlich nur 4 Kapitel in diesem großen Buch. der Bibel. Und es geht tatsächlich darum, dass die Geschichte so beginnt, dass ja Gott zu Jona kam und Jona sagte, bitte geh nach Ninive, in diese große Stadt und rede dort den Menschen ins Gewissen, sag ihnen, dass sie ja vernichtet werden, wenn sie sich nicht an meine Gebote und an meine Forderungen halten. Also ziemlich makaber und harsch und fordernd. Und Jona hört nicht darauf, sondern Jona flieht. Jona läuft genau in die entgegengesetzte Richtung, ganz weit weg von Ninive und kommt an einen Hafen und steigt dort an Bord von einem Schiff und fährt mit diesem Schiff noch weiter weg, damit er auf jeden Fall nicht von Gott gesehen werden kann, so heißt es. Er möchte Gott vor Gott fliehen. Und es braust sich ein großer Sturm zusammen auf dem Meer. Und die Seeleute fragen sich, woher kommt das, womit hat das zu tun? Und sie werfen ein Los und das Los fällt auf Jona. Und Jona soll dann sagen, ob er schuld ist an diesem Unglück, aus welchem Volk er stammt, was sein Beruf ist. Und das Jona ahnt es dann schon, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht liegt es an meinem Gott, vielleicht ist mein Gott verärgert über mich, weil ich abhaue. Und Jona sagt, werft mich über Bord. Die Männer wissen, dass das den Tod zur Folge hat und schmeißen ihn dennoch von Bord. Und Jona fällt ins Wasser und Gott schickt einen Wal oder einen Fisch. Und dieser Fisch, der verschlingt Jona. Und 3 Tage verbringt Jona in diesem dunklen Bauch. Und Kapitel 2 heißt auch im Bauch des Fisches. Und dort spricht Jona dieses Gebet. Und Gott befahl am Ende, also nach 3 Tagen danach diesem Gebet, dem Fisch Jona an Land zu bringen. Und dort spuckte der Fisch ihn aus. Ich finde, das ist auch so eine wunderbare Szene, ehrlich gesagt. Und dann sind wir bei Kapitel 3 und dann beginnt das Kapitel 3 wieder genauso wie Kapitel 1.
Aha.
Da ging das Wort des Herrn zu Jona ein zweites Mal. Jona macht dich auch nach Ninive und sagt den Menschen, sie sollen umkehren, sonst werden sie vernichtet werden. Und Jona tut dies. Diesmal folgte er dem Wort Gottes, ging in die Stadt Ninive, sagte das den Menschen noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Und die Menschen hörten auf Jona. Sie zogen Trauerkleider an, sie beteten, alle ohne Ausnahme, so heißt es. Sogar der König warf seinen Königsmantel ab und zog selber Trauerkleider an. Es wurde sogar den Tieren befohlen, Trauerkleider anzulegen. Also alle ohne Ausnahme kehrten in Anführungsstrichen, um ja, dass Gott dann doch vielleicht Erbarmen mit ihnen hat und von seiner Gewalttat ablässt, von seiner Aussicht. Und Gott sah das, was die Leute taten, dass sie umkehrten von ihrem, in Anführungsstrichen, bösen Weg. Und dann tat es Gott leid, sie zu vernichten zu wollen. Und er beschloss, seine Drohung doch nicht wahrzumachen. Und draußen vor der Stadt saß Jona und wollte dem Schauspiel zusehen, ob die Stadt jetzt endlich zerstört wird. Aber sie wird nicht zerstört. Und da packte der Zorn Jona. Er war wütend darüber und Gott ließ eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Ihr müsst euch vorstellen, es war alles voller Wüste und die Sonne brannte und Jona saß da zornig und wütend darüber, dass er jetzt quasi als falscher Prophet dastand. Ja, das ist ja das, was ihn so verärgerte. Und Gott lässt dann einen Strauch wachsen, der gab ihm Schatten und zugleich lässt er ihn wieder eingehen. Und dann stach wieder die Sonne auf sein Gemüt und er verlor fast die Besinnung, so heißt es hier, und wünschte sich dann tatsächlich den Tod. Er sagte, ich will lieber tot sein als weiterleben, Gott. Und Gott fragt, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Ja, ich habe recht. Und Gott sagt, die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun, eine so große Stadt? Sie alle wissen nicht, was links und rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Fragte Gott. Es endet mit dieser Frage Gottes. Der Ausgang der Geschichte ist ungewiss.
Ah ja.
Und bereitet jetzt also viel Platz für Interpretation. Deswegen habe ich so ausführlich die Geschichte einmal ins Bewusstsein geholt und bin jetzt natürlich gespannt, wo kommt denn die Jona-Geschichte im Koran vor? Kommt sie über mehrere Suren vor oder ist sie dort nur ganz knapp? Kübra, erzähl uns das mal.
Also ich fand es super, dass du jetzt das auch so umfangreich erzählt hast, weil an vielen Stellen kann ich auch andocken. Jona hat bei uns tatsächlich auch einen eigenen Kapitel, aber der Kapitel trägt seinen Namen. Also es wird nicht in dieser Sure nicht nur über Yunus gesprochen. Im 10. Kapitel, also Sure, heißt es eben Suratul Yunus. Und es kommt erstmal was anderes, über was anderes wird gesprochen. Und danach kommt eben die kurze Erzählung von Jona. Und danach kommt sie auch nochmal in der 37. Sure vor und aber auch in der 21. immer kurz Abschnitte und sprunghaft. Bei uns kommt zum Beispiel gar nicht vor, dass er in diesem Bereich Ninive unterwegs ist. Aber wir haben diese Erzählung auch. Mhm. Das haben wir durch die Sira. Sira ist die Prophetengeschichte-Erzählung. Und da haben wir auch eine Überlieferung. Da ist es folgendermaßen, als der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, in Taif ist. Taif ist eine Stadt zwischen Mekka und Medina. Und da stoßt er auf Boykott und er wird von Menschen mit Steinen, vor allem auch von Kindern mit Steinen beworfen. Und seine Anhänger sagen dann, komm, wir müssen dich beschützen, komm in den Garten und er wird dann im Garten von zwei Gefährten aufgenommen und ein Sklave, Addas heißt er, er soll ihm Weintrauben geben, damit er auch davon ein bisschen essen kann. Und so kommen sie ins Gespräch und bevor der Prophet quasi eins von den Trauben nimmt, dann sagt er Bismillahirrahmanirrahim, also diesen Segensspruch, bevor wir essen, sagen wir im Namen Gottes des Barmherzigen, des Allerbarmers. Und dann sagt Addas, er hat das noch nie gehört und meint, was ist das für ein Spruch? Und dann erzählt er darüber und dann sagt der Prophet oder fragt er eben, woher kommst du, wer bist du? Und dann sagt er ja, er kommt aus Ninive. Und dann sagt der Prophet, du kommst aus der Gegend von meinem Bruder Yunus. Und dann sagt er, wie, du kennst Yunus? Und dann sagt er, ja, natürlich kenne ich ihn. Alle Propheten sind Brüder und kennen sich untereinander. Ja. Und so wissen wir, Jona hat in Ninive gelebt. Mhm. Und es ist auch üblich, dass sehr viele Koranexegeten auch immer reingeschaut haben in die Bibel, im Alten Ersten Testament, um eben zu schauen, okay, was ist deckungsgleich? Und Ninive ist dann tatsächlich auch hier deckungsgleich. Mhm. Und daher wissen wir, dass er aus Ninive ist. Wir haben auch irgendwie die Info, wieder nicht koranisch, aber von der Sira wieder, das ist auch so.
Sag nochmal, was die Sira ist.
Sira ist die Prophetengeschichte, genau. Und dass sein Opa Benjamin war, der Sohn von Jakob, also auch da nochmal die Prophetenlinie, was auch ganz spannend ist. Es fängt eigentlich auch mitten in der Geschichte an. Er hat den Auftrag, eben seine Religion zu verkünden. Sehr, sehr wenige, fast niemand glaubt an ihn und er hält das einfach dort nicht aus und möchte
in der Stadt,
in der Stadt nicht aus, genau, und möchte weg, also von dem Volk sich entfernen, weil
aber es ist ja schon ein anderer Anfang, ne? Genau, weil hier in der Bibel haben wir im Ersten Testament, soll er dahin,
genau,
und im Koran ist es so, er ist schon da, soll seine Religion verkünden, weil Jona bekommt ja im Ersten Testament den Auftrag zu sagen, dass die Stadt untergehen wird. Er bekommt ja nicht den Auftrag, seine Religion zu verkünden, sondern zu sagen, ihr lebt schlecht, ihr werdet vernichtet, wenn ihr so weiterlebt. So,
okay, das ist ein bisschen gekoppelt, weil, also im Koran steht eben nicht Ninive. Ich weiß nicht, ob das dann um Ninive ist oder ob er schon da drin ist. Ich weiß nur, da das Volk an ihm nicht glaubt, wird es eben bedroht, mit einer Strafe konfrontiert zu werden. Und Gott gibt ihnen halt eben einen bestimmten Zeitraum, wo er sagt, wenn ihr in diesem Zeitraum quasi mir Folge leistet, dann wird dieses Unheil über euch nicht kommen. Mhm. Aber das Volk hört ihm nicht zu und er hält es nicht mehr aus, sodass er auch die Frist nicht abwartet, was Gott ihm gegeben hat und geht. Und steigt eben, sucht sich ein Schiff und steigt da ein und lässt quasi ohne Befehl Gottes das Volk im Stich oder alleine. Und so wie du es auch erzählt hast, im Schiff kommt dann eben Unwetter und da muss jemand aus dem Schiff geworfen werden und unter anderem auch Gegenstände, damit das eben so ein Gleichgewicht wieder hat. Und es wird gelost auch und da kommt eben Jona im Los raus und er muss dann vom Schiff geworfen werden. Das ist dasselbe, es wird nicht vom Wal, also es, Hut steht drin und Hut kann man übersetzen mit Fisch oder auch Wal und ein großer Fisch halt eben. das Komische ist, Yunus auf Türkisch heißt Delfin. Aha. Aber ich glaube nicht, dass Delfin, also Delfin ist ein bisschen zu klein für.
Ja, ja, aber weißt du, was ich über Delfin gelesen habe?
Dass Menschen schlucken?
Nein, dass sie tatsächlich, dass von ihnen gesagt wird, oh Gott, wenn wir hier Tierforscher haben, korrigiert mich, aber dass Delfine, wenn Menschen ins Wasser fallen und untergehen drohen und da kommt ein Delfin dahergeschwommen, dass sie helfen, diese Menschen an die Wasseroberfläche oder auch wieder an Land zu bringen. Mhm. Und das wird wohl auch über Pottwale gesagt. Deswegen finde ich das gerade sehr interessant, dass das im Türkischen Yunus Delfin heißt.
Ja, ja, das ist spannend.
Ist Yunus ein beliebter Name unter Musliminnen?
Ja.
Ah,
ja.
Also ich hätte jetzt gedacht, so, mir ist er noch gar nicht, mir kommt er so neu vor. Ich habe ihn wenig gehört.
Doch, Yunus kommt schon vor, aber ist halt nicht so häufig wie Ahmed oder Mohammed. Genau, er kommt dann eben, er wird dann verschlungen von einem Fisch, großen Fisch. Und da ist es normalerweise, ist es ja so, dass ob es jetzt ein Hai ist, ein Wal ist, dass ein Mensch da einfach nicht so drin sitzen kann und sagen kann, okay, ich bleibe jetzt mal hier, ist ja auch richtig, richtig kuschelig. In Berlin gibt es eh keine Wohnungen hier. Also so ist es ja nicht. Und genau, das ist natürlich ein Wunder, weil normalerweise müsste es einfach, ja, nicht mehr zu finden sein überhaupt im Bauch des Wals. Und da ist es halt ganz, ganz krass, die Message eben, dass Gott über alle Kausalitäten steht und dem Fisch befohlen hat, du frisst den Menschen jetzt nicht auf, das ist ein Prophet. Und ganz entscheidend war halt eben hier das Gebet vom Jona. Und sein Gebet lautet, es gibt keinen Gott außer dir, gepriesen seist du. Und jetzt ganz wichtig, ich war ganz gewiss einer derjenigen, die Unrecht getan haben. Also er gesteht quasi, dass er eigentlich hätte warten sollen, aber einfach zu voreilig war. Und in einem anderen Vers heißt es im Koran, dass wenn er diesen Lobpreis, dieses Gebet nicht ausgesprochen hätte, dann wäre er womöglich bis zum Weltuntergang im Bauch des Fisches geblieben. Also das ist quasi natürlich, dass er eben ein Prophet ist und gottfürchtig ist, deswegen kam er auf die Idee, diesen Gebet auszusprechen und inbrünstig quasi Reue zu verspüren.
Was mich ein wenig stört, der Fokus wird ganz häufig verschoben auf, es wird abgetan als eine unmögliche Märchengeschichte, die kann ja gar nicht so passieren. Was ist da für ein Quatsch, was in euren Schriften steht von einem großen Fisch, der Jona auffrisst und dann wieder ausspuckt? Wir wissen alle, das kann auch nicht gewesen sein. Ja, aber da drin stecken ja Wahrheiten und nicht bloß oberflächliche Erzählungen zur Unterhaltung, sondern eine tiefe Wahrheit von existenziellen Fragen, Ängsten und Sorgen. Ja. Und ganz häufig haben unsere Schriften ja nicht den Anspruch von einer, genauso ist es passiert, ich gebe euch einen naturwissenschaftlichen Bericht, sondern von einer Erzählung, die etwas verdeutlicht. Von einer Situation, von Gefühlen, von Ängsten, von Sorgen, von Gebet und so weiter. Das kommt hier vor. Und der zweite Punkt ist, dass ganz häufig, ich nehme mich davon nicht aus, weil es verleitet leider dazu, aber diese Szene mit dem Wal, wie der Jona verschluckt und wieder ausspuckt, wird häufig in der Erzählung überdimensioniert dargestellt. Dabei, wenn wir uns die anschauen, ist das ein Punkt von der ganzen Erzählung, der genauso wichtig ist wie die anderen Punkte auch. Die werden aber, die fallen so ein bisschen runter, weil das natürlich, ja, märchenhaft, mythisch, ein bisschen faszinierend auch einfach daherkommt, dieser große Fisch, der diesen Jona verschluckt. Und ganz Besonderes, also die Beliebtheit ist auch daran zu erkennen, nicht nur an den Kindergottesdiensten und an der Vielzahl der Unterrichtsentwürfe und Gestaltung für den Religionsunterricht, sondern auch an der Rezeption in der Kunstgeschichte. Also Jona ist so ein beliebtes Bildmotiv in christlichen Kirchen gewesen. Ich weiß nicht, ist es im Islam auch so? Darstellung oder Lieder, Texte, Poesie darüber?
Also Darstellung ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Auch wenn wir komplett an die Geschichte glauben, tatsächlich so ist es auch gewesen, es ist keine Metapher dieser Wahl, ist es, glaube ich, schon auch sehr präsent auch zu zeigen, ein Prophet, der einfach keine Unterstützung hat und einfach dem alles zu viel wird, auch das zu zeigen. Aber da nochmal auf das Wort Gottes zu vertrauen und einfach, auch wenn es schwierig ist, einfach versuchen durchzuhalten und Gott zu vertrauen. Das ist, glaube ich, auch so eine große Message.
Ja, jetzt geht das fast ein bisschen unter. Mhm. Ich hoffe, ihr habt es gehört, aber Kübra hat eine andere Interpretation und eine andere Herangehensweise an diese Geschichte als ich. Ich habe gerade so stark gemacht, dass das eine mystische Umschreibung ist und Kübra sagt mit einem Wort, wir glauben schon daran, dass das keine mystische Umschreibung ist. Also das möchte ich nochmal stark machen. Ja. Ihr merkt gerade live den Unterschied der Herangehensweise an die Berichte auch. Und das ist total wichtig, dass das, was ich zum Beispiel sage, nicht auf alle Religionen übertragen werden kann, sondern dass es da auch von dem Grundsetting her eine andere Betrachtungsweise gibt.
Auf jeden Fall.
Esther, Jona ist ja ein hebräischer Name. Was bedeutet das eigentlich?
Jona bedeutet wörtlich Taube.
Esther, wir sind ganz gespannt. Erzähl uns doch mal, welche Bedeutung hat die Jona-Geschichte denn im Judentum?
Ja, sehr gerne. Jona ist nämlich wirklich einer der ganz großen Propheten. Als erstes fällt einem vielleicht immer gerade Moses ein oder Jesaja, Amos, die mit den ganz großen Taten und Gedanken, 10 Gebote, Jesaja, der vor den Abweichungen des Volkes gewarnt hat, nicht den falschen Weg zu gehen, Amos, der die Gesellschaft kritisiert hat. Und dann kommt Jona. Der will nicht mal nach Ninive. Ne? Jona ist wirklich einer meiner Lieblingspropheten. Der ist gut nachzuvollziehen. Der ist kein schillernder Held. Und an Yom Kippur wird er bei uns gelesen. Yom Kippur, das ist der Tag, an dem Mensch in sich geht, in dem man über Fehler nachdenkt, die große Chance auf einen Neuanfang hat. Das ist 10 Tage immer nach Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, und alle hatten genug Zeit, sich über ihr Leben und Handeln Gedanken zu machen. Und dann kommt Yom Kippur und dann kommt Jona. Und an Yom Kippur muss man ehrlich vor sich selbst sein, demütig sein und vor allen Dingen danach handeln. Das ist die Geschichte von Jona. Er ist mit seinem ganzen Herzen jüdisch. Wir haben ja gerade gesprochen, ne, über die Seemannschaft, die ihn über Bord schmeißt und fragt, wer er sei. Und die fragen, was ist deine Arbeit, woher kommst du, welches ist dein Land und von welchem Volk kommst du? Und Jona antwortet, Ivri anochi ve'adonai Elohe shamayim ani yare. Ich bin Jude und ich fürchte den Gott des Himmels. Er definiert sich nicht über seinen Beruf oder über seinen Wohnort, wo er herkommt. Er definiert sich über das Jüdischsein. Und das nach dieser schaukligen Seefahrt. Ne, es dämmert ihm gerade, dass er Verantwortung übernehmen muss. Und dann die 3-tägige Aufenthalt im Walmagen. Auf jeden Fall kommt er jetzt ja nach Ninive und siehe da, die Menschen beachten seine Warnung und bereuen ihren Lebenswandel und werden dadurch von Gott verschont. Wieder Yom Kippur, eine Geschichte von Umkehr und einem warmherzigen Gott. Wir haben eine zweite Chance. Und das alleine wäre ja schon eine gute Geschichte, aber in dieser Geschichte bleiben wir am Protagonisten dran. Denn anstatt sich zu freuen über Gottes Gutmütigkeit, fängt Jona eine Diskussion an. Jona ist wirklich eine ganz harte Nuss. Aber mit einer vorbildlichen Pädagogik lehrt Gott Jona, dass er alle seine Geschöpfe liebt. Ganz gleich, welcher Nation sie sind, welche Sprache sie haben, es sind seine Geschöpfe. Und in dieser Geschichte findet nicht nur das Volk von Ninive durch einen Hinweis von Jona wieder zu einem rechtschaffenen Leben, sondern auch Jona selber muss richtig an sich arbeiten. Kaum hat er sein eigenes Verhalten, nämlich die Flucht nach Tarshish, statt seinem verantwortungsvollen Handeln, kaum hat er das überdacht und jetzt glaubt er, er sei ein besserer Mensch, muss er an seiner Überheblichkeit wieder ein bisschen arbeiten und sich etwas von der Geduld und Nachsicht mit anderen aneignen, die Gott ihm doch gerade erst gezeigt hat. Das ist die tolle Geschichte, die uns unglaublich viel über unser eigenes Verhalten sagt und auch über unser gesamtgesellschaftliches Verhältnis. Niemand hat Vorrechte und alle verdienen eine Chance im Leben. Man könnte also sagen, ganz populistisch, wir sind Jona. Jona hat zu Recht seinen festen Platz in der Liturgie an Yom Kippur.
Und du hattest schon die Fußballfolge erwähnt, die Folge 70. Da hören wir heute auch noch mal rein.
Oh, ja, ja.
Genau, Kybra hat sich zur Fußballexpertin entwickelt, zum Hooligan.
Ich habe tatsächlich dieses Jahr die EM nicht in vollen, aber mehrmals angeschaut. Ich glaube, unsere Podcast-Folge hat auch dazu beigetragen, dass ich auch mir ein paar Spiele angeschaut habe.
Mal bei mir auch. In der Folge selber sage ich, ich gucke keinen Fußball. Ich hab alles, was mit Fußball zu tun hat, das schaltet meinen Kopf gleich aus.
Fußball. Ich habe auch dieses Jahr gar keinen Fußball.
Das sagst du jetzt, weil du unsere Fußballfolge nicht gehört hast, Rebecca.
Gehört habe ich.
Okay.
Gehört habe ich, war nur nicht dabei.
Aber weißt du was, ich habe gemerkt, als ich das Türkei-Spiel angeschaut habe und ich war völlig erstaunt, ich dachte mir so, hä, wo ist Volkan, wo ist der andere, wo ist der andere? Und das sind alles Menschen, die schon vor Jahren gespielt haben. Also da habe ich nochmal gesehen, okay, letztens hatte ich 2008 irgendwie das irgendwie so mitgefolgt und die ganzen Leute sind, fast alle sind nicht mehr da, manche waren noch da. Aber,
also ich habe mir natürlich das erste Spiel von Deutschland angeguckt, ist ja klar. Das zweite Spiel, das lag dann genau zur gleichen Zeit, als ich Konfis bei mir hatte und dann habe ich einfach gedacht, dann mache ich einfach mit den Konfis zusammen Fußball gucken. Cool. Und wir haben da zusammen uns ein leckeres Buffet gezaubert und dann irgendwie jubelnd da mit Beamer zusammen das Spiel geschaut. Und das Spiel, wo Deutschland dann ausgeschieden ist, das war irgendwie das Achtelfinale oder so, da saß ich schreiend, jubelnd. Ich bin quasi ekstatisch ausgerastet auf dem Sofa. Carlo konnte mich gar nicht so richtig fassen und ich wusste selber gar nicht, was mit mir los war. Also mich hat das Fußballfieber tatsächlich ein bisschen zu sehr
angesteckt. Und Schweinsteiger ist ja jetzt Reporter statt Fußballer auf dem Feld. Das war mir auch neu so.
Und ich dachte so, meine Gemeinde muss so ein absolut falsches Bild von mir haben. Sie hören mich, wie ich in der Folge sage, so ich und Fußball auf gar keinen Fall. Und auf einmal, nur ein Trikot, das hat mich noch nicht erreicht. Und jetzt habe ich auch alles wieder abgehakt und ich bin wieder in meinem Nicht-Fußball-Modus.
Ja, geht mir genauso.
Also ihr merkt schon, ich habe schon Fußballkarriere gehabt, aber ist schon schnell vorüber. Genau, Maike, wie war es bei dir?
Also in meiner Familie gibt es auch keine fußballbegeisterten Menschen. Ich glaube, niemand hat Fußball gespielt oder spielt Fußball in meiner Familie. Und ich bin in meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, so aufgewachsen, dass Fußball was für Jungs ist. Und ganz ehrlich, ich bin keine sportuninteressierte Person, sondern mir wurde Sport einfach in meiner Kindheit und Jugend nicht nahegelegt. Und Fußball war ein Sport, der war ziemlich ruppig, laut und wild. Und es wurde im Sportunterricht immer eingeteilt, so die Jungs spielen Fußball und die Mädchen können tanzen. Und tanzen mag ich und habe es auch geliebt und habe das viele Jahre lang gemacht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wäre ich Menschen wie Felicia begegnet, die mir hätten Vorbild sein können im Sport, also dass auch ein kräftiger Sport, ein Ausdauersport, ein Sport sein kann, den Frauen machen können, den Mädchen machen können, dass der nichts damit zu, nicht, also geschlechtsunabhängig gespielt werden kann, dann hätte das bestimmt auch für mich ein Weg sein können. Und was mich so abstößt, und da würde ich gerne später Felicia gerne fragen, ist diese Atmosphäre im Stadion, diese Schreie, das Gesinge, so ein kochender Saal, so ein kochendes Stadion, da fühle ich mich unwohl. Da habe ich eher Beklemmung und fühle mich das nicht wie, das ist eine große Feier. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich viele unangenehme Erfahrungen gemacht habe, wenn viele Männer aufeinander, also in Gruppen unterwegs sind und es wird Alkohol getrunken und es ist laute Musik. Da habe ich eher unangenehme Erfahrungen als befreiende oder feiernde Erfahrungen oder schöne Erfahrungen. Also das ist etwas, was mich eher so ein bisschen genau davon fernhält. Wie bist du denn zum Fußball gekommen, Felicia?
Nicht durch Stadion. Nicht durch Stadion. Also ich glaube tatsächlich, mir würde es genau gleich gehen oder mir geht es immer noch gleich. Ich finde das schon immer wieder ganz eigene Dynamiken, die man da im Stadion beobachten kann oder wer da so im Stadion in der Fankurve steht. Das sind ja vor allen Dingen Männer. Also man muss sagen, das ist ein Ritual der Männer, da gemeinschaftlich zusammenzukommen und dann
kommt mir bekannt vor aus religiöser Perspektive.
Ja, genau. Mir auch übrigens. Also ich könnte da aus meiner Jugendzeit auch noch einen Schwank hinübergeben. Weil ich finde, katholische Kirche, ich war Ministrantin und habe da immer gefragt, warum ich eigentlich nie Pfarrerin werden darf und fand schon immer so, alle hier, um Hilfsleistung für die Männer zu bieten, auch so, wer so überhaupt so das Sagen in der Gemeinde hat. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Du wolltest ja wissen, wie ich zum Fußball kam. Ich kam tatsächlich zum Fußball über die Leidenschaft für den Ball. Also meine Mutter hat gesagt, schon als Baby, der Ball hat mir gereicht, um mich irgendwie happy zu stimmen. Und es gibt auch wirklich so Bilder, da konnte ich noch nicht mal laufen. Ja, da wurde so dieses Kinderstübchen umgeklappt. Was heißt das? Der Laufstall oder was? Ja. Zum Tor gemacht und ich saß dann auf dem Boden und habe mit dem Ball rumgemacht und tatsächlich bin ich da also ganz früh schon im Kindergartenalter dann im Fußballverein gelandet und habe dann da gekickt.
Wow. Und ihr seht es ja nicht, ihr hört uns ja nur, aber tatsächlich, Felicia hat für unsere Folge extra einen Fußball mitgebracht. Oh ja. Und er liegt hier in der Mitte des Tisches und irgendwie hat er so was Andächtiges. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe noch nie einen Fußball in der Hand gehabt. Der sieht so aus, als wenn das ein ganz besonderer wäre.
Ja, es ist einer von der WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde bei den Männern. Und ich finde ja so ein bisschen, ne, so ein Setup kennt ihr ja auch aus euren Gotteshäusern, aus den verschiedenen. Yeah. Ne? Und dann dachte ich so, Fußball hat ja schon viel Ähnlichkeit. Wir brauchen da auch so ein Symbol, ja.
Oh ja, aber zu den Symbolen und Ähnlichkeiten kommen wir gleich. Leni, wie war es bei dir?
Ja, also ganz im Gegenteil zu dir, Felicia, Belle und ich. Das wir waren noch nie Freundinnen, also gar nicht. Gar kein Ballsport ist irgendwas für mich. Tatsächlich, meine erste Berührung und Erinnerung geht eher dahin, dass meine Mama mir immer schon gesagt hat, wenn WM, EM ist, so ja, in Deutschland, wenn dann alle ihre Flaggen raushängen, dass es halt eher schwierig konnotiert ist, so dieser Nationalstolz. Mm. Es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, aber bei manchen Menschen bricht da ja auch wirklich was raus, was dann vor allem für meine Mama oder auch eben für meine Großeltern dann eher schwierig ist, überall diese Flaggen zu sehen und Menschen, die so durchdrehen und manchmal ja auch eben sehr extrem. Deswegen wurde mir immer eher gesagt, nee, mach das mal nicht. Wir machen keine Flagge an unser Auto und ich habe das lange nicht verstanden. Das kam dann erst später. Jetzt würde ich eigentlich gerne Fußball spielen, weil ich habe das Gefühl, ich könnte da meine Aggression manchmal rauslassen, die ich manchmal habe. Also so dieses Rennen und auch mal jemanden anrempeln, also niemandem wehtun, aber anrempeln Foul. Und diesen Ball schießen und so. Wenn ich das beobachte, würde ich mich da sehen mit anderen Frauen.
Und habt ihr noch Punkte, wo ihr Parallelen von Fußball und Religion irgendwie seht, wo ihr sagt, ist vielleicht Fußball doch eine Religion für manche?
Ich würde sagen, die Hingabe und die Leidenschaft und das Identitätsstiftende, da sehe ich auf jeden Fall auch Parallelen zu Glaubensgemeinschaften. Nicht nur explizit zur Kirche, sondern ja, dass ich bin erkennbar als Fan und ich sehe die anderen. Und obwohl wir uns nicht kennen, haben wir eine Verbindung miteinander. Wir erleben das Gleiche, wir lassen uns berauschen. Also unsere Herzen oder unser Körper ist offen für diese Gefühle und wir legen auch unser Gefühl hinein und ziehen daraus eine Stärke, eine Kraft für unser Leben, für unseren Alltag. Das Fansein strukturiert irgendwie das Jahr und gibt einen Rhythmus vor mit Heimspielen und Auswärtsspiele und dann die Höhepunkte sind dann irgendwie EM oder WM und selber dabei zu sein. Also genau, sich vielleicht auch zu engagieren, ein Ehrenamt irgendwie auszuführen dafür als OrdnerIn oder weiß ich nicht, wo man ehrenamtlich da engagiert sein kann, vielleicht in Kleinvereinen, das irgendwie Kindern weiterzugeben oder beizubringen. Auch das Verbindende und das Stiftende, das Länderübergreifende, Vereinsübergreifende irgendwie zu sehen. Da sehe ich auf jeden Fall auch noch Parallelen zu Religionsgemeinschaften. Mhm. Ja.
Leni, hast du da?
Ich würde auch denken, vor allem Gemeinschaftsgefühl. Also, dass es bestimmt viele Menschen einsammelt, die sonst nicht so in einer Gemeinschaft unterwegs sind. Aber auch, wenn ich jetzt an Religion denke, der Unterschied zwischen, also gibt es ja Menschen, die sind gläubig und Menschen, die sind nicht gläubig und gehören trotzdem dazu. Mhm. Und so ist ja beim Fußball, gibt es ja auch 1000 Unterschiede, warum du dazu gehörst. Aber es sind alle dabei. Ich will gar nicht wir sagen. Mhm. Dieses Wir finde ich auch ganz komisch. Ja. Wir haben gewonnen und wo stehen wir?
Ja, und ich würde aber auch noch dazu sagen, die Form. Also die Form, die erkennbar den Nicht-Alltag zeigt. Also in unserem Alltag, da latschen wir einfach, da brabbeln wir einfach, da so. Aber dieses zum Beispiel die Religionsgemeinschaften oder jetzt auch der Fußball, die geben Formen und Regeln vor. Also wie zum Beispiel den Einzug, den du gesagt hast. Da würde mich interessieren, ob es das im Freitagsgebet oder in der Moschee eigentlich auch gibt. Aber ich weiß, im jüdischen Gottesdienst und im christlichen Gottesdienst gibt es also nicht so den Einzug wie in evangelischer oder katholischer Kirche, aber da gibt es auch einen Ein- oder Auszug.
Naja, eigentlich kommen ja alle immer zu spät.
Es beginnt erst, wenn alle da sind.
Nee, gar nicht. Es beginnt einfach. Die Leute kommen einfach.
Ah, interessant. Okay, dann haben wir hier eine christliche Parallele. Also dieser Einzug, der wird ja wirklich sehr zelebriert. Es gibt ja heute unterschiedliche Formen. Einige lehnen das auch ab, ziehen gar nicht mehr ein, sondern sitzen einfach schon in der Bankreihe zum Beispiel. Aber zu großen Festtagen, da gibt es auch eine Ordnung des Einzuges. Also die wichtigsten, in Anführungsstrichen, die höchstgestellten, die höchsten Ämter ziehen ganz am Ende rein. So ist das häufig.
Ich hatte gerade so ein Kopfkino. Wäre schon witzig, wenn der Imam mal so ganz am Ende reinkommt mit seinem Umhang und dann bläst irgendwie Wind so ein bisschen und er kommt durch die Reihen rein. Das wäre schon, das müsste man mal machen. Aber Felicia, wie war es bei dir? Du warst Ministrantin. Hast du dann irgendwann gesagt, okay, wenn es hier nicht funktioniert, dann bei Fußball. War das dann so ein Ersatzzugehörigkeitsreligion oder war das was komplett anderes?
Tatsächlich war das, glaube ich, eher die Fasnachtszunft, weil da haben zwar auch zu diesem Zeitpunkt die Männer regiert, aber ich glaube tatsächlich, der Ausfluchtort vom Ministrieren war dann also Fasnachten für mich. Aber der Sport und ich wollte kurz, da sind so viele Dinge schon aufgeploppt. Ich wollte sagen, ich glaube, die Religion, gerade insbesondere die katholische Kirche, was ich immer als Ministrantin so geliebt habe, war die fette Show. Ne? Also ich meine, die haben einfach verstanden, wie gut das Entertainment geht. Versteht der Fußball auch. Mhm. Also der Einzug der Leute ins Stadion, jetzt mit Ballkindern und so weiter und so fort, zu erhabener Musik. Also wenn man sich da die Champions League-Hymne anhört, dann weiß man auch so, okay, jetzt geht der Gong und jetzt geht die Sitzung los und die Stadien, die heiligen Orte, die Spielstätten oder auch der heilige Rasen. Ich bin ein großer Tennisfan. Es kommt neben Fußball noch dazu, auch was mit Ball. Der heilige Rasen von Wimbledon, ja, da müssen die Spielerinnen und Spieler alle noch in Weiß auflaufen, also ganz in Traditionen verhaftet und das folgt immer so den gleichen Ritualen, ne, auch. Ja. Und ich finde, das ist schon, hat eine religiöse Anmutung, ne, diese Wiederholung. Ich meine, alles ist ja irgendwie wie, also Rituale, egal religionsübergreifend, dafür seid ihr Expertin. Es gibt ja immer wieder so gemeinsame Nenner, die man ja identifizieren kann und so ist es, glaube ich, beim Sport auf jeden Fall auch. Und bei Sportlerinnen oder Sportlern kann man auch auf einiges gucken.
Ich denke auch an diese Lieder und an diese Hymnen, die gesungen werden.
Natürlich.
Jeder
natürlich.
Verein hat eine eigene Hymne bis bis über den Tod hinaus und alle Ewigkeit. Also diese Worte fallen ja schon durchaus. Ne?
Felicia,
wir bleiben treu,
sing uns doch mal was
verbunden.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ihr möchtet Hörerinnen und Hörer behalten. Deswegen ist auch in meinem Interesse. Nein.
Ja. Oh Mann, gerade habe ich richtig Lust zu einem Fußballspiel.
Aber Never Walk Alone oder sowas.
Ja,
es gibt große Hymnen, wenn man da an Dortmund denkt. Die haben, also bei den Männern, die haben vergangene Saison, ist ja vergeigt, deutscher Meister zu werden am letzten Spieltag, haben jetzt das Champions League Finale verloren gegen Real Madrid und dann steht da so eine Wand an Männern und singt Never Walk Alone. Ich meine, da geht einem schon das Herz auf. Mhm. Oder auch die
Mir
Hymnen, die Gesänge. Entschuldigt, dass ich da ganz kurz dabei bleibe. Aber auch bei den Gesängen vor den Spielen, zum Beispiel in den Stadien, das ist dann schon so, dass man da wirklich von Erhabenheit getragen wird und wo man das Gefühl hat, selbst wenn ich nicht zugehörig bin, also wenn ich gar nicht gläubig bin, also gar nicht für das Team zum Beispiel bin, ist es trotzdem eine Stimmung im Stadion, die einen irgendwie mitnimmt und man fast, also ich spüre da immer was, weil ich mich davon so ergreifen lasse.
Ich denke auch an diese Antwort und diese Wechselgesänge. Also die sind ja auch Teil unserer Liturgie, dass es wird was gesprochen und es wird gesprochen, darauf geantwortet oder es wird etwas vorgesungen. Da erkenne ich auch Parallelen im jüdischen Gottesdienst und es wird gesungen, geantwortet. Ne? Und es fängt nur einer an und alle antworten. Und das ist das, was dieses Identitätsstiften und auch diese Zugehörigkeit und auch vielleicht auch das dazu, dass viele gar nicht erklären können, wo kommt es her, was bedeutet das eigentlich. Das ist nicht das Wichtigste.
Ja, also ich würde auch sagen, jetzt positiv betont erstmal ist Sport, insbesondere ist der Fußball und die Teams, ein Ort, wo Vielfalt einfach gelebt wird, wo es darum geht, wie funktioniert man auf dem Platz, ist man da gut zueinander, entwickelt man den Teamgeist etc. pp. Aber das, was du natürlich ansprichst, Rassismus oder Ressentiments, die ausgespielt werden, die gehören natürlich wie in der Gesamtgesellschaft auch, sind auch Teil des Sports und werden dort auch ausgelebt. Und zu Maccabi wollte ich noch sagen, es gab ja auch so ein Spiel Maccabi Berlin gegen Hertha 06 in Berlin, was so ein Skandalspiel auch wurde, wo sozusagen Religion, ein Clash in Bezug auf Religion oder religiöse Überzeugung. Dann kam Antisemitismus, hat da Einzug erhalten. Der Schiri damals hat sich da hingestellt, hat alles protokolliert. Aber das war ein Skandalspiel, weil da eben aufgrund von eigentlich einem sportlichen Aufeinandertreffen, aber mit anderen Hintergründen da noch hantiert wurde. Es ist dann auch so ein Austragungsort von Eben, das ist ja nicht nur Rassismus. Mir wurde da gesagt in dem Zusammenhang, weil ich habe eine Veranstaltung moderiert, wo eben auch das ein großes Thema war. Immer wenn die Bomben fliegen, fetzt es hier auch in Berlin, fetzt man sich auch auf dem Fußballplatz. Und das ist natürlich so ein Austragungsort. Ja.
Auf der einen Seite höre ich solche Sachen wie, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in der zum Beispiel Nationalmannschaft spielen, dass sie nur dann als Deutsche und gut gelten, wenn sie ein Tor geschossen haben. Aber wenn sie dann irgendwie kein Tor schießen, dann sind die nicht mehr so ein Wert. Aber dann habe ich natürlich auch dieses Beispiel mit İlkay Gündoğan, der ja auch Mannschaftskapitän ist in der Nationalelf. Und das ist dann natürlich auch wieder, finde ich, vor allem für Menschen, die sich auch mit ihm identifizieren können, schön, dass man sagen kann, okay, auch ich hätte auch meinen Platz dort. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne Tuba Tekkal fragen. Tuba Tekkal ist eine jesidische Kurdin und Profifußballerin und sie hat auch schon mit jungen Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ja, Tuba, erzähl doch mal, wie war es bei dir, als du damals angefangen hast mit dem Fußball? Hattest du Schwierigkeiten? Und wenn ja, wie hat sich die Situation weiterentwickelt?
Als ich als junges kurdisch-jesidisches Mädchen den Sport für mich entdeckt habe und so sportbegeistert war, war es alles andere als selbstverständlich, dass ich sozusagen dieser Leidenschaft auch nachgehe. Und eigentlich kann ich mich nur daran erinnern, dass es immer nur geprägt war von Kampf, davon, dass ich es heimlich machen musste. Es war geprägt davon, dass ich das Gefühl hatte, etwas Verbotenes zu tun. Und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das trotzdem durchgezogen habe und sehr dankbar dafür, dass es Menschen in meinem Leben gab, die mich bei dieser Leidenschaft auch voll unterstützt haben. Und jetzt so 20, 30 Jahre später, wenn ich so zurückblicke, für mich persönlich hat sich vieles verändert, auch dadurch, dass ich überhaupt in der Profiliga Fußball gespielt habe und meinem Traum nachgehen konnte. Aber ich sehe natürlich bei meiner Arbeit mit den Scoring Girls, dass diese Mädchen vor denselben Herausforderungen stehen wie ich vor 30 Jahren, vor denselben Hürden stehen wie ich vor 30 Jahren. Und das ist etwas, was ich aufbrechen möchte. Aber ich stelle mir auch die Frage, wie kann das sein? Und wie können wir das verbessern und aufbrechen? Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Scoring Girls einen Ort geschaffen habe, wo wir viele junge Mädchen erreichen, die sportbegeistert sind, die ihrer Fußballleidenschaft nachgehen wollen. Und ich bin einfach nur dankbar, sie dabei unterstützen zu können.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Tuba. Es ist natürlich immer ganz, ganz unterschiedlich, welche Erfahrungen Menschen machen. Und das Ganze soll aber auch Hoffnung geben. Wir haben jetzt auch mehrmals gehört, wir haben Fußballvereine nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und deswegen sprechen wir auch, wenn wir über den Fußball sprechen, nicht nur über die Männermannschaften. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Mich erinnert Fußball ja auch immer an Krieg. Und dann kommen wir zur anderen Folge, in der wir nochmal reinhören wollen. Und genau, da habt ihr auch sehr viel positives Feedback bekommen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass ihr in unserem Podcast dafür Raum geschaffen habt und ihr darüber geredet habt. Und
zur Folge 57, Krieg im Heiligen Land, würde ich gerne noch sagen, ihr habt es gerade eigentlich mitbekommen, bei all der Freude, Lockerheit, bei dem Lachen und bei den Scherzen, die wir hier haben, nehmen wir uns und geben uns auch immer wieder die Räume, dass wir auch über schwere Themen, über Schwieriges miteinander sprechen und im Gespräch sind. Und das ist mir ganz besonders hängen geblieben. Kübra und ich saßen alleine zu dieser Folge. Wir haben das da auch thematisiert, warum wir in diesem Moment hier alleine gesessen haben. Es war uns total wichtig, darüber zu sprechen. Die ganze Zeit schwebte etwas in der Luft und wir haben uns daran gewagt, es benannt und haben am Ende darauf zurückgegriffen, was unsere Tradition, unserer Glaube uns mitgibt, und das ist das Gebet. Und das war für mich ein ganz besonderer, tiefer und auch verbindender Moment. Den werde ich nicht vergessen. Ja. Und ich erinnere mich auch an die Rückmeldung zu dieser Folge, dass das viele von euch auch so gespürt haben und auch als unterstützend und als, als einen eindrücklichen Moment erlebt haben. Und dafür danken wir auch für eure Rückmeldung.
Oh ja, da hören wir jetzt mal rein.
Und zum Ende verbleiben wir mit Kübras Gebet im Ohr.
Wir würden gerne zusammen beten. Ja, ich habe versucht, so ein bisschen meine Gedanken in Gebet umzuformulieren. Und ja, die würde ich jetzt gerne mit euch teilen. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta salam wa minka salam tabarak de al jalal wa ikram. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. O Gott, du bist der Frieden und von dir kommt der Frieden. Du bist gesegnet, o Erhabener und Großzügiger. Lieber Gott, wir bitten dich um deine Hilfe, um deine Barmherzigkeit, um deinen Schutz und deinen Frieden. Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. Wir finden keine geeigneten Worte und oftmals steckt ein Kloß in unserem Hals, sodass wir nicht sprechen können. O Barmherziger und Gütiger, du hörst sogar unsere unausgesprochenen Worte. Du weißt, was uns bedrückt und weißt, was gut für uns ist. Bitte helfe uns allen und schenke uns den Frieden. Löse alle Konflikte auf, beende alle Kriege und helfe allen Bedürftigen und Betroffenen. Gebe uns Kraft, Ruhe zu bewahren. Gebe uns Kraft, klar und richtig zu denken und demnach zu handeln. Gebe uns Kraft, für uns und unsere Nächsten dazustehen. Gebe uns Kraft, zu jeglichem Terror, jeglicher Unterdrückung und allem, was gegen die Menschenrechte ist, Nein zu sagen. Stehe uns bei und hilf uns, den Frieden zu stiften. Den Frieden unter allen Menschen, ganz egal, welche Religion und Weltanschauung sie haben. O allwissender Eine, lass den bösartigen Menschen nicht zu ihr Vorhaben zu vollenden. Nehme sie aus den Machtpositionen hinunter und lasse sie die Bevölkerung nicht manipulieren. O Erhabener, hilf uns, unser Gewissen und unser Verstand zu bewahren und menschlich zu handeln. Einst stritten die Leute von Kuba miteinander, bis sie sich gegenseitig mit Steinen bewarfen. Und als Gottes Gesandter, Friede sei mit ihm, davon erfuhr, sagte er: Lasst uns gehen, um sie zu versöhnen. Und auch ich oder wir möchten diesen Weg des Propheten, Friede sei mit ihm, befolgen und denselben Aufruf machen. Lasst uns gehen, um sie zu versöhnen. Lasst uns diejenigen sein, die für den Frieden stehen und dafür plädieren und nicht von denjenigen sein, die das Feuer entfachen. Amen.
Amen.
Und dann zu guter Letzt haben wir noch die Maria-Folge, die auch sehr, sehr erfolgreich war, habe ich gehört.
Beschreibt doch mal Maria mit drei für euch passenden Adjektiven. Kybra.
Maria, also es gibt viel zu sagen, aber drei ganz spezielle. Ich würde sagen Reinheit, also rein Adjektiv, einzigartig und stark.
Ja, spannend. Okay, interessant. Und Lisa?
Ja, ich finde das, also du hattest mir die Frage ja vorher geschickt, ich finde es voll schwierig, weil ich würde ja sagen, ich kann über Maria, also tatsächlich, da kommen wir ja gleich nochmal so ein bisschen zu, aber in der Bibel steht ja gar nicht so besonders viel über Maria. Das heißt, ich kann eigentlich mehr sowas sagen über das, was so in den letzten 2000 Jahren so über Maria entwickelt worden ist und so und wie das Marienbild da war. Und da würde ich sagen, tatsächlich auch stark, habe ich mir auch vorher überlegt. Das finde ich cool. Frei und liebend. Und geliebt, auch beides.
Ja, schön.
Liebend und geliebt.
Kann ich andocken an den Adjektiven. Ich habe auch gemerkt, dass sie vor allem für mich eine Gerechtigkeit verkörpert. Eine Stimme für Ungerechtigkeit spricht, Stärke. All das ist für mich in Maria vereint. In unseren Heiligen Schriften, also in der Bibel, aber auch im Koran kommt Maria vor. Und ich weiß, im Christentum, evangelisch wie katholisch, gibt es unfassbar viele Namen für Maria. Mhm. Lisa, kannst du uns da mal mit reinnehmen? Wie wird Maria so genannt?
Also ich würde sagen, der prominenteste Name für Maria ist einfach Mutter Gottes. Also dass Maria als die Mutter von Jesus definiert wird. Das ist tatsächlich so das, was am längsten auch in der Tradition vorherrscht, was ich immer so ein bisschen schade finde, weil sie dadurch so ein bisschen, ja, also auch wenn es natürlich deswegen kennen wir sie heute, also ich kann das auch verstehen, gleichzeitig finde ich es mal ein bisschen schade, wenn eine Frau so hauptsächlich darüber definiert wird, dass sie Mutter ist und so der Rest so ein bisschen runterfällt. Deswegen würde ich sagen, es ist, also der erste Punkt ist auf jeden Fall die Mutter von Jesus. Gleichzeitig ist sie aber eben auch in der katholischen, christlichen Tradition einfach also eine Frau gewesen, die von Anfang an super, super wichtig war. Also das finde ich irgendwie einfach auch super spannend. Das ist einfach eine, also die Heilige, also eine heilige und Gott kennende Frau von Anfang an war. Und damit irgendwie auch nicht nur die Mutter Gottes, sondern auch die Mutter von allen Menschen.
Mhm. Und wir könnten unfassbar viel weiterreden. Also ja. Ich habe noch echt einige Fragen auf meinem Zettel. Ich würde total gerne darüber reden, wie Maria in der Kunst dargestellt wird. Denn ich, also natürlich als queere Person, bin ich natürlich auch eine Crafty-Maus. Deswegen mache ich natürlich Linoldruck, wie sich das auch gehört. Und male Maria als Vulva. Und da gibt es ja auch, das ist ja keine neue Darstellung. Das ist ja eine Darstellung, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Es gibt aber auch die Darstellung, die ich ja so liebe, wo mein Herz so für brennt. Diese Maria Pieta-Darstellung, diese Demut, dieser Schmerz, diese Tränen, diese Herzen. Ich habe mir auch so ein Herz tätowieren lassen tatsächlich. Mhm. Also ich habe da wirklich eine große Liebe für, mit diesen goldenen Rahmen. Ich weiß, wie viel Problematik auch da drin steckt. Die Darstellung Maria als weiße Person. Plötzlich steht sie im Hochadel und man weiß ganz genau, in welcher Zeit das gemalt worden ist. Maria wird immer auch gesehen mit den Augen der Menschen aus der Zeit und auch so dargestellt. Dann grätsche ich jetzt mal rein mit was Popkulturellem. Ich möchte nur an Scooter erinnern, an das Lied Maria, Maria, I like it loud, bitte. Ja. Ich frage mich ja immer, ist das ein religiöser Song oder nicht? Dem könnten wir mal auf die Spur gehen. Also H.P. Baxter, wenn du Lust hast, schreib mir. Wir würden tatsächlich eine kleine Ausnahme machen und auch mal eine männliche Stimme hier hören. Wenn du uns erklären kannst, ob dieser Song ein religiöser, feministischer vielleicht ist.
So, ihr Lieben da draußen, jetzt habt ihr in all die wundervollen Folgen ein bisschen reingehört und vielleicht wurdet ihr ein bisschen angeteasert und habt gleich schon Lust, da wirklich reinzusteigen. Aber ich möchte auch ganz kurz nochmal einen Moment nehmen und uns bei allen unseren Gästinnen bedanken und auch nochmal bei Kybra und Maike, dass sie mir ermöglicht haben, eine Pause zu nehmen für mich. Das war sehr wichtig und ich bin dafür sehr dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar für Lisa Quarch, die in der Maria-Folge gesprochen hat.
Oh ja, das war wirklich toll.
Ich bin sehr dankbar für Eva Pech in der Astrologie-Folge, die habe ich auch sehr gern gehört.
Eva hat uns ziemlich viel neues Wissen gegeben. Wir waren so ein bisschen lost im, beim Thema Sonne, genau, Sonne, Mond und Sterne. Deswegen danke, Eva.
Und auch nochmal herzlichen Dank an Asma El-Maroufi für die Folge über Tierethik.
Ja, das war auch bereichernd.
Sehr bereichernd, ja.
Wir möchten auch danken an Helene Braun, Leni, in der Folge Jung und Religiös und Popmusik. Wir möchten aber auch großes Dankeschön an Felicia Mutterer geben. In der Fußballfolge war sie mit dabei. Und auch Lena Müller in der Ableismus-Folge.
Genau, eine unserer aktuellsten Folgen gerade. Stimmt. Danke, Lena, dass du da warst. Wir wollen Tanja Raab danken. Tanja war eingeladen zum Thema Zuversicht. Danke für deine Perspektiven und Worte. Wir danken Tuba Tekkal. Tuba war Teil in unserer Fußballfolge und wir haben uns absolut gefreut, Tubas Stimme zu hören und sie für unseren Podcast gewinnen zu dürfen. Und wir danken auch Esther Hirsch, denn Esther aus dem House of One, Teil des House of Ones, hat mit uns über Tierethik gesprochen und wirklich super coole Nerd-Facts geliefert. Also danke, Esther. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal wieder in unseren Podcast kommt. Und was wir daraus gelernt haben, ist, es ist total wichtig, ab und zu den Platz auch frei zu machen und andere Menschen, andere Stimmen einzuladen. Und wenn ihr Empfehlungen habt, wenn ihr Personen kennt, die gerne mal hier sitzen sollen ans Mikro und über ein Thema mit uns sprechen, dann schlagt die gerne vor, schreibt uns das per Mail und schickt uns bitte gerne auch eure Lieblingsfolge aus dem letzten Jahr und eure Gästin, die ihr gerne gehört habt.
Und das Ganze geht an
331podcast@host-of-one.org.
Und was ist eure Lieblingsfolge?
Ich habe keine Lieblingsfolge. Ich kann sowas nicht auswählen.
Ich hatte mal, glaube ich, letztes Jahr beim Jahresrückblick gesagt, alle Folgen sind irgendwie meine Kinder.
Genau.
Ja, aber ja, also ich fand schon, EM und Maria waren, glaube ich, schon so
Highlights.
Ja.
Ja, es ist alles ein Highlight. Der ganze Podcast ist ein einziges Highlight für uns. Wir freuen uns, dass ihr den so fleißig mit uns hört und uns so fleißig immer schreibt. Wir freuen uns auf ein weiteres tolles Jahr mit euch nach der Sommerpause.
Genießt euren Sommer.
Dann.
Tschüss.
Ciao.